wir sind es nicht schuld, aber wir bekommen den schwarzen Peter untergejubelt. Und ich halte diese Untersagung, diese Sperrstunde für puren Aktionismus und völlige Hilflosigkeit. Und das ist das, wo ich einfach glaube, so kann es nicht funktionieren. Wenn Politik etwas tun möchte, dann müssen sie private Veranstaltungen untersagen, weil dort infizieren sich Menschen und nicht in der Gastronomie.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Das Coronavirus trifft uns alle und sorgt weltweit für einen Ausnahmezustand. Aber kaum eine Branche ist ja so stark betroffen wie jene, die ihr Geld damit verdient, dass Leute zusammenkommen, essen und trinken, lachen und tanzen, kurz, dass Menschen Mensch sein können. An normale Kneipenabende und Barbesuche ist aber spätestens seit Mitte des Monats nicht mehr zu denken, denn in allen Risikogebieten des Landes gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Und damit natürlich auch an der längsten Theke der Welt. Eine Klage dagegen hat das NRW-Oberverwaltungsgericht am Montag abgewiesen und damit die letzte Hoffnung vieler Gastronomen zerstört. Vor allem für Schankbetriebe, bei denen es normalerweise erst zur späteren Stunde richtig voll wird. Und jetzt fordert ja sogar die Bundeskanzlerin persönlich, dass im November alle Lokale komplett schließen müssen, um die Verbreitung des Virus auszubremsen. Mein Name ist Maximilian Nowrot und ich begrüße euch herzlich zu dieser zweiten Folge unseres Wirtschaftspodcasts für Düsseldorf, in dem wir darüber sprechen, wie unsere Gastronomie diesen Ausnahmezustand eigentlich aushält. Unseren heutigen Gast habt ihr gerade im Intro gehört und wer von euch schon mal in der Altstadt im Knoten unterwegs war, dürfte sie auch kennen. Isa Fiedler betreibt die Partykneipe seit über 20 Jahren und ist gleichzeitig auch quasi Cheflobbyistin des Düsseldorfer Nachtlebens. Als Sprecherin der Altstadtwirte vertritt sie mehr als 250 Gastronominnen und Gastronomen. In unserem heutigen Podcast wird sie euch berichten, für welche Umsatzeinbrüche die Sperrstunde sorgt, wie sie ihre Kneipe mit einer Spendensammlung der Stammkundschaft Corona-tauglich gemacht hat und was sie trotz allem an ihrer Arbeit als Altstadtwirtin so liebt. Ja, und am Ende gibt es dann wie immer noch einen praktischen Tipp für euch, in dem Fall zu der Frage, wie viel Trinkgeld eigentlich fair ist. Wir bedanken uns bei der Kunstmesse Arte Düsseldorf, dass sie diese Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged als Förderer unterstützt. Und ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen bei diesem schonungslos ehrlichen Gespräch mit Isa Fiedler. Hallo Isa, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's dir?
So 2 bis 3, würde ich sagen.
Also von?
Von 1 bis 6. Also es ist so, dass wir im Moment alle sehr engagiert sind und dass wir gute Hoffnung haben, dass wir ein Gerichtsurteil erreichen, was uns wieder in eine bessere Position gastronomisch verhilft. Und deswegen habe ich im Moment noch gute Laune.
Darüber sprechen wir gleich en Detail. Wir haben aber das kleine Ritual bei unserem Podcast, dass wir mit einem kleinen Fragebogen starten. 7 Fragen in 60 Sekunden. Damit legen wir los. Bist du bereit?
Auf jeden Fall.
Was ist dein Lieblingsaltbier?
Das ist gemein. Ich mag sie alle gern. Mein Lieblingsaltbier, ich könnte es wirklich noch nicht mal sagen, weil ich trinke sie wirklich alle gern. Kann ich nicht sagen.
Okay, dein Lieblingsort in Düsseldorf?
Die Altstadt.
Wenn du eine gute Fee triffst, die dir sagt, Isa, du kannst dir einen Wunsch freinehmen für die Stadt Düsseldorf, was wäre dein Verbesserungsvorschlag?
Bezahlbarer Wohnraum und mehr Grün in der Stadt.
Mhm. Welche Person aus Düsseldorf hat deine Persönlichkeit geprägt?
Eine einzelne Person würde ich noch gar nicht mal sagen, sondern mich hat die Altstadt geprägt. Ich bezeichne die Altstadt immer eigentlich als das toleranteste Dorf, das ich kenne. Weil es völlig egal ist, wo jemand herkommt. Hauptsache, er ist da und er ist gerne da. Und er engagiert sich und er macht und tut. Und das merkst du einfach.
Wofür bist du Düsseldorf dankbar?
Dafür, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte.
Wenn du ein bisschen länger aus der Stadt raus bist, was vermisst du an Düsseldorf?
Die Silhouette. Wenn ich Lambertus und den Schlossturm sehe und den Burgplatz, dann geht mir das Herz auf.
Letzte Frage, welches Klischee über Düsseldorf stimmt wirklich?
Also das Klischee, dass der Düsseldorfer eingebildet ist oder arrogant, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich finde, hier wohnen unglaublich viele nette und normale Menschen, die sehr weltoffen sind. Insofern wäre mir kein anderes Klischee bewusst, was man uns nachsagen würde.
Okay. Was ich mich zum Einstieg gefragt habe, Isa, wann hast du das letzte Mal so richtig gefeiert?
Selbst gefeiert. Karneval.
Da war die Welt noch in Ordnung für dich.
Ja, also Karneval jetzt nicht an den tollen Tagen selber, sondern als ich das letzte Mal auf einer Karnevalssitzung selber sein konnte. Das war Anfang des Jahres, nämlich im Januar bei der Rheinischen Garde.
Und seitdem gab es keine Gelegenheit mehr oder hast du dich einfach nicht mehr danach gefühlt?
Es gab einfach keine Gelegenheiten mehr. Also für mich ist Feiern Teil meines Jobs. Das heißt, wenn andere Menschen feiern, arbeite ich. Deswegen ist es relativ selten, dass ich selber feiern gehe. Und so habe ich die Frage halt eben verstanden. Aber grundsätzlich ist es so, dass für uns Karneval quasi der Abschluss vor Corona war.
Wir nehmen ja diesen Podcast auf in der ersten Woche nach der neuen Sperrstunde-Regelung in Düsseldorf. Ich habe mir nochmal die offizielle politische Regelung angeschaut. Alle Kneipen und gastronomischen Betriebe müssen zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens schließen. Und das gilt in allen Kommunen, die innerhalb der letzten 7 Tage 50 oder mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner haben. Düsseldorf ist deutlich drüber. Soweit die politische Theorie. Wie hat es sich für dich angefühlt am ersten Sperrstunden-Samstagabend?
Ich fand es unglaublich schräg. Also die Stadt war sehr leer im Verhältnis zu einem normalen Samstag. Und die Umsätze sind nochmal sehr dramatisch eingebrochen, weil uns einfach die Zeit nach hinten raus fehlt. Was ich ganz schlimm finde, ist, dass automatisch halt unterstellt wird, dass es zeitabhängig wäre in irgendeiner Form, wie sich dieses Virus verbreitet. Das ist es einfach nicht. Und deswegen fühlen wir uns da auch sehr ungerecht behandelt. Bei den Gästen war beides anzutreffen, also sowohl Verständnis für die Situation als auch Unverständnis. Und wir hoffen natürlich als betroffene Gastronomen, dass die Sperrzeit wieder aufgehoben wird.
Mhm. Dass die Leute, die uns zuhören, die noch nie im Knoten waren, also in deiner Kneipe, das ein bisschen besser verstehen. Was muss man so über deine Kneipe wissen, dass man die wirtschaftlichen Rahmendaten versteht?
Also die Kneipe ist ein relativ kleiner Betrieb, das sind 75 Quadratmeter, die ist 75 Quadratmeter groß. Und wir haben Platz gehabt, bevor die Regeln da geändert wurden, für 58 Personen. Im Normalfall würden wir da quasi fast das Doppelte reinbekommen. Das ist halt eine Geschichte, das ist eh schon schwierig genug für uns gewesen, jetzt die letzten Monate in irgendeiner Form das Ganze noch wirtschaftlich zu betreiben, was fast unmöglich war und eigentlich nur mit staatlicher Hilfe auch gelingen konnte. Aber das wird halt jetzt nochmal erschwert. Zu den Umsatzzahlen im Vergleich zur Vorwoche hat sich der Umsatz nochmal halbiert. Und man kann im Moment sagen, dass wir vielleicht 20% unseres normalen Umsatzes machen, wenn überhaupt, im besten Falle. Und das ist einfach eine Katastrophe.
Auf eurer Homepage kann man sich eure normalen Öffnungszeiten ja noch anschauen. Das ist Freitag und Samstag vor allem bis 5 Uhr morgens, jetzt eben nur noch bis 23 Uhr aktuell. Kannst du konkret sagen, wie viel bricht euch denn da weg im Moment?
Also insgesamt wird uns 80% wegbrechen.
Mhm. Kannst du uns so eine grobe Hausnummer geben, wie viel das ist?
Die Prozentzahl sagt doch eigentlich alles aus.
Okay, und ist es so, dass ihr die meisten Umsätze nach 23 Uhr tatsächlich macht, dass jetzt so viel wegbricht?
Ja, exakt so ist es. Der Knoten ist halt ein reiner Schankbetrieb, das heißt, da geht man erst hin, wenn man vorher was gegessen hat. Wann treffen sich Menschen zum Essen? Irgendwann zwischen 18 und 20 Uhr. Dann ist man, sage ich mal, so gegen 10 fertig mit dem Essen und dann geht man eigentlich erst in die Kneipe hinterher. Und deswegen ist es bei uns halt genau diese Schwierigkeit, dass wir halt darauf angewiesen sind, dass wir auch in den Nachtstunden geöffnet haben können. Und das geht halt vielen Betrieben in der Altstadt so.
Und wenn jetzt 80% der Einnahmen weggebrochen sind, was hast du für Vorsichtsmaßnahmen getroffen, sozusagen, um trotzdem noch überleben zu können? Also hast du deine Leute wieder nach Hause geschickt, dass du jetzt alleine arbeitest oder wie muss man sich das vorstellen?
Also Personalreduktion ist natürlich sowieso schon gelaufen in den Corona-Zeiten. Man geht an die Reserven ran und man bekommt aber auch noch Unterstützung vom Staat. Es gibt eine Unterstützung für Kleinunternehmen, die verlängert gerade wurde bis 30. Juni nächsten Jahres, die sogenannte Überbrückungshilfe, wo du halt, wenn deine Umsätze wegbrechen, bis zu 90% deiner Fixkosten vom Staat erstattet bekommst. Das betrifft unter anderem auch Diskos, die halt komplett geschlossen sind. Aber das heißt, du hast immer jeden Monat 10% Unterdeckung. Das heißt, dein Schuldenberg häuft sich natürlich an. Und je länger diese Krise dauert, umso höher wird er und umso weniger abbaubar wird er. Und deswegen ist eine unserer Forderungen, dass wir auf jeden Fall eine 100%ige Fixkostenübernahme brauchen und Garantie, dass das funktioniert. Die zweite Forderung, die wir haben, ist, dass wir sagen, wir möchten von den Schulden, die wir bereits angehäuft haben, beziehungsweise noch anhäufen werden, das bleibt ja gar nicht aus, eine Möglichkeit haben, diese zurückzuverdienen im Nachgang zu Corona. Wir könnten uns gut vorstellen, dass eine Mehrwertsteuersenkung auf Speisen und Getränke für einen befristeten Rahmen von 3 bis 4 Jahren für sowas in Frage kommen würde. Und die dritte Forderung, die wir haben, ist ein Unternehmerlohn. Weil seit 8 Monaten ist die Situation, dass der Unternehmer die Chance hat, Arbeitslosengeld II zu beantragen. Wenn er aber verheiratet ist, wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist, dann wird vom Partner erwartet, dass er ihn automatisch mit durchfüttert. Die ganze Kalkulation des eigenen Lebens, der privaten Kosten, egal ob es eine Krankenversicherung ist oder eine Wohnungsmiete oder eben auch nur ein Einkauf, läuft aber auf 2 Einkommen. Das lässt sich nicht mal eben so umstellen. Ich finde, es ist auch der Situation mit einem de facto Berufsverbot überhaupt nicht angemessen, sondern da muss wirklich dann ersatzweise ein Unternehmerlohn gezahlt werden vom Staat, wenn wir denn nicht arbeiten dürfen. Baden-Württemberg macht's vor. Wir warten seit Monaten darauf, dass NRW sich bewegt.
Wenn du jetzt wir sagst, sprichst du ja wahrscheinlich im Namen der 300 Gastronominnen und Gastronomen in der Altstadt, die du ja vertrittst. Lass uns noch mal kurz bei dir bleiben. Lohnt es sich denn aktuell überhaupt für dich, deine Kneipe aufzumachen unter all den Restriktionen?
Nein, es lohnt sich nicht, aber ich betrachte es als Zeichen, dass wir aufhalten, zumindest bis das Gericht entschieden hat, ob wir denn weiter die Nacht zum Tag machen dürfen, also ob wir unseren Betrieb normal weiter fortführen können mit dem Nachtgeschäft, das wir haben, oder ob das Gericht sagt, die 23 Uhr sind in Ordnung, so wie das Land es vorgegeben hat. Und danach werde ich dann nochmal neu entscheiden.
Und 1 Uhr, was ja vorher die Regelung war, wäre okay?
Ist immer noch keine Option.
Also es muss eigentlich bis 5 Uhr offen sein, ja, damit es sich für dich lohnt?
Ja.
Wie viele Menschen arbeiten für dich an einem normalen Abend?
An einem normalen Abend, zu Corona-Zeiten sind es 3. An einem normalen Abend, außerhalb von Corona, sind es zwischen 5 und 6.
Und du hast ja gerade gesagt, wir, also die Gastronominnen und Gastronomen, haben Schulden aufgenommen. Betrifft das auch dich persönlich? Also musstest du dich jetzt verschulden für diese letzten 8 Monate?
Ich habe das große Glück gehabt, dass meine Stammgäste den Knoten sehr lieben und auch das Engagement sehr unterstützen, dass wir als Team auch an den Tag legen. Und es gab ein Spendenkonto für den Knoten, das sie gefüllt haben. Und daraus zahlen wir halt auch dann eben die Unterdeckung der laufenden Kosten.
Wie viel Spenden ging da ungefähr ein?
Das war im unteren 5-stelligen Bereich.
Nicht schlecht. Wie groß sind so ist so die Stammbelegschaft vom Knoten?
Die Belegschaft?
Entschuldigung, die Stammgäste meinte ich, die dann auch gespendet haben.
Also wir haben einen sehr hohen Stammgästeanteil. Wir sind eine Kneipe, die es seit jetzt 49 Jahren gibt. Also wir haben nächstes Jahr das 50-Jährige. Und ich würde mal sagen, unsere Stammgästeanteil prozentual gesehen ist so bei 80%.
Und die musstest du dann am Samstagabend um 23 Uhr freundlich, aber bestimmt vor die Tür bitten? Oder?
Also die wenigen, die da waren, die ich reinlassen durfte in dem Sinne von Corona-Konformität, die musste ich dann um 23 Uhr auch vor die Tür bitten, selbstverständlich.
Wie war das so für dich?
Schräg. Also ich finde es sehr merkwürdig, dass Politik versucht, Menschen ins Bett zu schicken. Und das lassen die sich auch nicht gefallen. Die Gefahr ist halt groß, dass sich genau das dann verlagert in die privaten Bereiche. Und dort gelten gar keine Corona-Regeln im Sinne von Hygienemaßnahmen, Abstandshaltung. Das wird alles viel schwieriger umzusetzen. Und ich glaube, dass das der eigentliche Kasus Knaxus ist. Gastronomie ist in Corona-Zeiten sicherer als die Party im Partykeller. Und deswegen hätte Politik in meinen Augen eigentlich genau andersrum reagieren müssen, sagen müssen, Privatveranstaltungen werden untersagt. Stattdessen, seht zu, wenn er was macht, macht es unter Corona-konformen Bedingungen in der Gastronomie.
Also du gehst davon aus, dass deine Leute dann um 23 Uhr eher nach Hause gehen, wo dann ein Festchen vielleicht gekühlt steht und da weiter feiern, oder?
Ob es jetzt meine Leute sind oder ob es Gäste im Allgemeinen sind, sei mal dahingestellt. Also ich würde das, könnte da jetzt keinen Namen nennen, wer das jetzt macht und wer es nicht macht, aber ich glaube einfach, dass sich Menschen nicht ins Bett schicken lassen von Politik.
Ich glaube, wovon die Politik ja anscheinend ausgeht, ist, dass in Kneipen mit zunehmender Uhrzeit der Alkoholpegel der Leute steigt und dadurch die Menschen sich unachtsamer verhalten, sich annähern, die Maske abziehen, tanzen, grölen. Wie nimmst du das wahr? Also wie verhalten sich die Leute jetzt unter Corona bei dir?
Also Tatsache ist, dass Alkohol ein Katalysator ist, keine Frage. Aber deswegen gibt es ja uns. Wir arbeiten ja da und wir sind die Schiedsrichter. Und wir weisen natürlich die Gäste darauf hin, dass sie Maskenpflicht haben, sobald sie sich vom Platz entfernen, und dass eben nicht gesungen und nicht getanzt wird.
Musst du da häufiger eingreifen als Schiri?
Ja, muss man fairerweise sagen. Also es ist schon so, dass es dazwischendurch immer mal wieder eine Ansage gibt, aber dann ist es auch gut. Also das ist ja nicht so, als hätten die Menschen das noch nie gehört. Mag ihnen dann kurz entfallen oder wenn sie ein Musikstück hören, das ihnen besonders gut gefällt, dass sie dann automatisch irgendwie mitsingen, weil sie es halt immer getan haben, quasi. Aber dann kannst du sie auch relativ gut ausbremsen.
Natürlich. Also bleibst du da bei einer Verwarnung oder musst du auch mal die rote Karte, also den Platzverweis dann
Also wir aufstellen? Haben auch schon mal die rote Karte ziehen müssen, aber das waren dann keine Stammgäste, sondern das waren Menschen, die halt nicht verstanden haben, dass bei uns Regeln gelten.
Mhm. Wenn wir jetzt mal über die Hygienemaßnahmen sprechen, also die Sperrstunde ist ja das eine, die eingeführt wurde, aber du musstest wahrscheinlich ja auch ein bisschen bei dir was verändern, um sich Corona anzupassen. Also ich zum Beispiel war letztes Jahr an Halloween bei euch im Knoten, um zu feiern. Fand es großartig von der Stimmung, erinnere mich aber natürlich, dass es wie typisch in der Altstadt eng, stickig war und kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen, da so locker feiern zu gehen. Was hast du denn in dem Laden verändert bei euch, um sich Corona anzupassen?
Also viele Sachen. Das Erste, was wir gemacht haben, war, wir haben eine Spülmaschine angeschafft. Hört sich schreck an, aber es ist keine Vorschrift in der Gastronomie, dass mit Maschinen gespült wird. Das heißt, wir haben gespült wie ganz viele andere Altstadtkneipen auch, ganz normal im Spülbecken. Aber die 65 Grad erreichst du nicht, weil halt die Temperatur für menschliche Hände jetzt nicht wirklich gut verträglich ist. Ich sag's mal so, wenn du das Fleisch an deinen Fingern behalten möchtest, badest du sie nicht in 65 Grad. Um das zu erreichen, haben wir gesagt, wir schaffen auf jeden Fall eine Spülmaschine an. Natürlich haben wir die finanziert, klar. Also woher hätten wir das Geld nehmen sollen. Aber das war uns ganz, ganz wichtig, damit wir halt das Virus nicht weiter verbreiten. Der zweite Schritt war, dass ich mich irgendwann gefragt habe, wie kann das sein, dass Flugzeuge fliegen können und dass das offensichtlich mit dem geschlossenen Raum überhaupt kein Problem ist, außer eben dieser Maskenpflicht. Das müssen wir doch auch für uns irgendwie erreichen können. Und habe mich angefangen, mit dem Thema Luftreiniger zu beschäftigen. Wir haben im Nachgang 3 Luftreiniger angeschafft und die filtern Aerosole aus der Luft eines geschlossenen Raumes. Und das ist das, worüber relativ viele Infektionen laufen. Und das versuchen wir halt zu minimieren, das Risiko. Und ich glaube, dass uns das sehr gut gelingt. On top muss man allerdings dazu sagen, was Luftreiniger nicht verhindern, ist eine Tröpfcheninfektion. Das heißt, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht unterhalten, ist natürlich die Gefahr immer noch da. Deswegen, damit wir alle Tische nutzen können und auch Corona-konform sind, haben wir noch die Tische voneinander getrennt.
Und dazwischen wahrscheinlich diese Plexiglaswände runtergelassen.
Wir haben, also ich habe eine fest installierte Plexiglasscheibe an der Theke, am langen Bereich der Theke. Das ist auch wichtig, weil dahinter arbeiten halt Menschen und da werden Mindestabstände unterschritten. Das war von Anfang an klar, die muss dahin. Zu Plexiglas muss man sagen, das ist sprunghaft gestiegen im Preis, also es ist teuer wie Gold und quasi nicht zu bekommen. Diese Scheibe habe ich bekommen, weil ich bei dem Lieferanten noch einen gut hatte, weil vorher was nicht ganz so geklappt hatte. Und dann hat er gesagt, naja komm, meine letzte Scheibe geht an dich. Insofern hatte ich da Glück. Mir war aber in dem Moment auch schlagartig klar, das wird keine Option sein, die Tische voneinander zu trennen. Und habe das abends mit meinem Mann besprochen. Und er konnte mir aus der Firma, in der er arbeitet, berichten, dass sie das mit Duschvorhängen trennen, die Arbeitsplätze. Und dann habe ich gedacht, die Idee ist brillant. Duschvorhänge sind einfach zu beschaffen, sie sind durchsichtig und jederzeit ersetzbar durch den nächsten Duschvorhang, falls halt mal irgendwie ein Riss drin ist oder sonst irgendwas. Und sie trennen Leute voneinander. Und wir haben seitdem Duschvorhänge bei uns hängen zwischen den Tischen, die halt bei Bedarf zugezogen werden können. Wenn also eine kleinere Gruppe kommt, die nur einen Tisch belegt, dann wird der Duschvorhang zugezogen zum Nachbartisch. Wenn es eine größere Gruppe ist, also wie es bis letzte Woche noch war, 10 Personen aus 10 Haushalten, kannst du ihn halt bequem zurückziehen, sodass du 2 Tische zu einer Einheit zusammenfassen
kannst.
Und
die sind transparent, diese Duschvorhänge?
Die sind transparent.
Okay.
Und insofern alles gut.
Wenn du jetzt dann so durch deinen Knoten durchgehst, den du ja schon seit 22 Jahren betreibst, ist das überhaupt noch der Charme dieser Kneipe, der da jetzt erhalten ist?
Also ich sag's mal so, es ist schwierig, aber man ist ja dankbar für die kleinen Dinge des Lebens. Also wir waren einfach nur froh, als wir wieder öffnen konnten und wir waren auch froh, einfach wieder unsere Gäste begrüßen zu können. Und die sind einfach dankbar, dass in der Zwischenzeit eben auch wieder jeder Tisch besetzt werden kann, weil durch die transparenten Duschvorhänge hat man halt auch das erste Mal wieder so ein bisschen Atmosphäre. Vorher war das halt so, durch die freizulassenden Tische, dass man das Gefühl hatte, man ist allein im Tanzsaal, aber darf trotzdem nicht tanzen. Also das war schon nicht so schön. Aber so ist der Weg gangbar. Optisch vielleicht nicht ganz so wertvoll wie eine Plexiglasscheibe, aber machbar.
Ja, zumal durch die Plexiglasscheiben für mich in manch anderen Kneipen, die ich in der Altstadt von innen besichtigt habe, eher so ein Internetcafé-Charme entstanden ist. Ja. Daran hat es mich erinnert.
Also der große Unterschied ist, dass eine Plexiglasscheibe halt eine starre Sache ist, wenn du da auch irgendwie drankommst mit der Schulter oder so, während du halt irgendwie aufgestanden bist und dann wieder Platz nimmst, dann stört das. so einen Duschwang merkst du nicht. Du bist ja angezogen und ob du da dran vorbeigehst oder nicht, das stört dich einfach nicht.
Ja, also du sagst Spülmaschine, Luftreiniger, Duschwänge. Wie viel Geld musstest du also in die Hand nehmen, um dich Corona-fit zu machen, dem Knoten?
Ja, unter fünfstelliger Bereich, ne?
Also ungefähr die Spenden deiner Stammbelegschaft. Ja. Ging da schon drauf. Hast du die Preise erhöht?
Nein, haben wir nicht.
War das eine Option oder ist das eine Option, wenn du denkst, Mensch, wie soll ich denn hier eigentlich weitermachen? Nein.
Also ich glaube einfach, dass Preiserhöhungen kein probates Mittel sind, damit umzugehen. Für uns zumindest nicht. Es mag in anderen Betrieben anders sein, aber das wäre so gewesen, dass Menschen, die mir quasi freiwillig eine Spende gegeben haben, also dem Knoten eine Spende gegeben haben, dass ich die dann noch quasi doppelt bestrafe, indem ich dann sage, aber ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Ich sehe da auch nicht die Gäste in der Verantwortung, ich sehe da den Staat in der Verantwortung. Und ich glaube, das ist die Adresse, weil der Staat verhängt das Berufsverbot, nicht meine Gäste.
Über ein Überbrückungsgeld des Staates haben wir ja gerade gesprochen. Eine andere Maßnahme ist ja, dass die Mehrwertsteuer zumindest bis zum Ende des Jahres gesenkt wurde. Wenn du die jetzt nicht weitergibst, also die Preise beibehältst, dann hast du ja zumindest eine kleine Mehreinnahme,
ja,
oder?
Ja, aber das ist natürlich bei so wenig Umsatz, den wir im Moment generieren können durch diese starken Einschränkungen, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Also für uns bringt das nicht viel.
Lass uns mal ein bisschen über die gesamte Altstadtgastronomie sprechen, die du ja hier vertrittst. Vielleicht einmal, dass man so versteht, welche Relevanz hat das eigentlich für die Stadt? Also wie viele Kneipen gibt es da und wie viele Menschen sind da beschäftigt?
Also wir haben 260 Kneipen auf einer relativ kleinen Fläche von unter 2 Quadratkilometern. Das sind nicht nur Kneipen, das sind Restaurants, also alle möglichen Betriebe mit einer wahnsinnigen Vielfalt in der Auswahl. Und ich glaube, das macht auch ganz viel des Charmes aus von der Altstadt, dass sich wirklich jeder darin wiederfinden kann, weil es für jeden auch ein Angebot gibt. Die Menge der Beschäftigten hat ehrlicherweise noch niemand gezählt. Aber wenn du jetzt mal hochrechnest, wenn ich 15 Leute bei mir beschäftige, da wir nur an den Wochenenden geöffnet haben als Aushilfen, kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie viele Menschen in der Altstadt generell in der Gastro tätig sind.
Mehrere tausend dann auf jeden Fall.
Ja, exakt das.
Mhm. Und 260 Gastrobetriebe, sagst du, was glaubst du, wie viele es bis ins nächste Jahr schaffen werden?
Ich kann es dir nicht sagen, weil natürlich jeder da mit seinen eigenen Zahlen kalkuliert und es ist nicht so, als würde man da im Kollegenkreis wirklich drüber reden, wie es jetzt gerade hart aussieht, sondern das ist erstmal eine Sache, die macht man mit sich ab und mit seiner Familie vielleicht und fällt eine Entscheidung, ob es weitergehen kann oder ob es nicht weitergehen kann, weil es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie hoch verschuldest du dich und wie viele Jahre oder Jahrzehnte wirst du brauchen, um das alles wieder zurückzuzahlen und macht es überhaupt betriebswirtschaftlich Sinn, das weiterzuführen oder ob man irgendwann sagt, es funktioniert einfach nicht mehr und ich muss die Notbremse ziehen. Erfahren tun wir das meistens erst, wenn es quasi geschehen ist, also wenn die Entscheidung bereits getroffen wurde und auch irreversibel ist.
Wie ist es denn eigentlich, wenn jetzt Gastronomen zur Bank gehen und sagen, ich brauche einen Kredit, sind die da?
Quasi unmöglich. Mhm. Also das ist branchenspezifisch so, dass Gastronomen nur sehr schwierig Kredite bekommen. Über die Hintergründe, da wird es gute Gründe für geben. Natürlich haben Banken oft genug auch in die Röhre geguckt und eben ihr Geld nicht zurückbekommen, weil der Betrieb es nicht überlebt hat und das Konzept halt nicht funktioniert hat. Aber das macht die ganze Situation natürlich noch mal schwieriger für uns. Und das ist halt in der heutigen Zeit, ja, wenn du keine Reserven hast, fast unmöglich.
Und haben das Gastronomen eher Reserven oder eher nicht, dass die auf eher Kante genäht arbeiten?
Fast alle arbeiten auf Kante genäht. Die Pachten in der Altstadt sind relativ hoch. Das heißt, wir sind auch auf eine hohe Auslastung der Betriebe angewiesen. Und deswegen bleibt halt einfach unterm Strich jetzt nicht so dramatisch viel hängen. Das ist natürlich von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Also es gibt große, es gibt kleine und natürlich auch unterschiedliche Pachthöhen. Auch da ist jeder Betrieb anders, aber das Gros der Betriebe ist eher auf Kante genäht.
Diese 300 Gastronominnen und Gastronomen in der Altstadt, die du vertrittst, stelle ich mir so als Altstadtgänger, der das eher aus privater Sicht kennt, auch als recht kompetitiv vor, ja, als wettbewerbsintensiv. Ihr kämpft ja irgendwie um den Durst der Leute. Hat euch das jetzt so ein bisschen mehr zusammengeschweißt durch Corona?
Auf jeden Fall. Also die Solidarität innerhalb der Gastronomie ist sehr, sehr groß. Jeder versucht, jedem zu helfen. Und das macht, eigentlich macht der Job im Moment in der Hinsicht mehr Spaß als sonst, weil die Wettbewerbssituation ist natürlich nach wie vor gegeben, aber der Fokus ist halt völlig anders. Es geht nicht mehr darum, den berühmten Euro mehr zu machen als der Nachbar, sondern es geht einfach darum, gemeinsam sind wir stark und wenn wir uns gemeinsam bewegen, dann können wir auch was bewegen. Und das ist die Lektion aus Corona und das ist schon sozialkompetent gesehen ein großer Schritt für uns alle gewesen.
Kannst du da ein Beispiel geben, wie ihr euch konkret untereinander praktisch helft?
Einfachstes Beispiel ist quasi bei mir vor der Haustür. Ich habe 3 Tage die Woche auf zur Zeit, Freitag, Samstag, Sonntag. Und der Nachbar gegenüber nutzt meine komplette Terrassenfläche mit. Tut keinem weh und er findet es toll, weil er damit halt gerade im Sommer seine Umsätze retten konnte in der Woche.
Und du brauchst die Außengastronomie nicht?
Ich brauche die Außengastronomie, wenn mein Betrieb geöffnet ist. Aber ich erreiche in der Woche nicht die Gäste, die ich erreichen müsste, um sie von Montag bis Donnerstag zu bespaßen. Aber der Kollege von gegenüber hat halt eher einen Café-Charakter, Weinbar. Für den war das ein Glücksgriff. Und das funktioniert völlig problemlos.
Mhm. Aber Isa, jetzt mal unabhängig davon, wie diese Klage ausgeht, wenn man sich mal anhört, was Politiker über Gastronomie sagen. Ja, habe ich hier zum Beispiel ein Zitat von Helge Braun, dem Kanzleramtschef, gefunden in der Rheinischen Post, Interview vom Wochenende, der sagt, die klassische Geselligkeit in der Gastronomie darf es aus meiner Sicht in den nächsten Wochen nicht geben. Was entgegnest du ihm?
Dass er eine falsche Sicht hat. Weil die Geselligkeit wird ja nicht durch Gastronomie hervorgerufen, sie wird dort nur gelebt. Das ist ja ein Grundbedürfnis, das wir alle haben nach Geselligkeit. Und ob ich das jetzt bei mir zu Hause im Wohnzimmer oder im Partykeller oder in der Kneipe auslebe, ist ja völlig nebensächlich. Nur weil er glaubt, dass das nicht besonders clever ist, wird es ja deswegen nicht eingestellt werden.
Aber es ist ja nicht abzuschreiten, dass zum Beispiel in einem Land wie Dänemark, das aktuell ganz gut durch Corona kommt, da gab es auch eine Sperrstunde für Restaurants und Bars ab 22 Uhr sogar schon, dass die es danach ganz gut geschafft haben, das Virus unter Kontrolle zu bringen.
Die Frage ist ja, ob es die einzige Maßnahme war. Das ist ja genau der Punkt an der Sache. Es gibt ja immer eine Vielzahl von Maßnahmen. Also was Dänemark da sonst noch gemacht hat, kann ich nur überhaupt nicht beurteilen. Und welche dann am Ende wirkt, ist halt schwer im Vorfeld zu prognostizieren. Wir halten uns natürlich an die Zahlen vom RKI, wo völlig klar ist, die Gastro ist es nicht.
Wir haben unsere Community erneut gefragt, was die gerne von dir wissen möchten und haben eine ganz spannende Frage zum Thema Lobbyarbeit in der Gastro rausgefischt. Die spiele ich dir auch einmal vor.
Hallo Isa, hier ist Robert Sieger aus Düsseldorf. Ich gehe selber gerne in deine Kneipe und schaue auch das ein oder andere Mal Fernsehen und mir geht da die Gastronomie-Szene so ein bisschen abhanden. Kann es sein, dass euch die Lobby in der Öffentlichkeit so ein bisschen fehlt, um jetzt mit der ganz großen Politik eure Probleme besprechen zu können?
Also Lobbyarbeit ist ja immer verbesserungswürdig, keine Frage. Aber es hängt natürlich auch ganz viel davon ab, in welcher Stadt du lebst und wo du vernetzt bist. Also ich glaube, in Düsseldorf sind wir eigentlich ganz gut unterwegs, sowohl auf städtischer als auch auf Landesebene. Was uns fehlt, ist eine super, super, super gute Verbindung nach Berlin. Also auch da haben wir natürlich Kontakte, aber das muss halt auch der Bundesverband leisten. Und die Überzeugung, die Herr Braun da vorträgt, das ist eine Überzeugung, die halt offensichtlich auch Frau Merkel teilt. Da sind noch dicke Bretter zu bohren, aber die müssen halt in Berlin gebohrt werden. Und
wobei die Verordnungen dann ja auch im Bundesland entschieden werden. Hattest du zum Beispiel mal die Gelegenheit, Armin Laschet zu treffen dieses Jahr?
Nein, diese Gelegenheit hatte ich nicht. Ich persönlich nicht. Aber das heißt ja nicht, dass es diese Gespräche und diese Treffen nicht gegeben hat. Auf Landesebene vom DEHOGA-Vorstand, da gibt es durchaus gute Kontakte auch zur Politik, hat offensichtlich nicht gereicht, die Herrschaften zu überzeugen.
Mhm. Gegen Ende wollte ich dich noch fragen, also du hast ja gesagt, ein großes Problem vieler Gastronomen ist, dass sie keine Rücklagen gebildet haben oder bilden konnten, dementsprechend Schuldenberge angehäuft haben. Was glaubst du denn eigentlich, was sollte oder was könnte die Politik tun, um euch aus dieser Misere so ein bisschen, nicht zu befreien, aber um euch da zu unterstützen?
Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Auf der Bundesebene habe ich eben schon erklärt, das wäre eine Mehrwertsteuersenkung auf Speisen und Getränke. Das wäre super, über einen mittelfristigen Zeitraum 3-4 Jahre. Im Anschluss an die Corona-Krise, versteht sich, weil nur wenn Umsätze generiert werden, macht auch eine Mehrwertsteuersenkung dann Sinn. Ansonsten gibt es aus Wien ein ganz schönes Beispiel. Hat die Stadt Wien Verzehrgutscheine an jeden Haushalt ausgegeben in einer bestimmten Höhe. ich sage jetzt mal 25 Euro pro Person, die die Menschen dann in der örtlichen Gastronomie in Wien einlösen konnten. Und das ist natürlich eine Sache, damit würde direkt die Düsseldorfer Wirtschaft gestärkt werden.
Wobei dann wahrscheinlich die Bild-Zeitung schreiben würde, Stadt finanziert Bürgern den Altstadtabend.
Die sind ja nicht ortsgebunden an die Altstadt, sondern das würde ja dann im gesamten Stadtgebiet eingelöst werden können. Und das ist ja das, wo ich denke, wo wir alle was von haben. Wenn Geld lokal ausgegeben wird, dann kommt es am Ende auch der Community, in der gelebt wird, wieder zugute. Buy local.
Mhm. Zum Ende dieses Podcasts oder eigentlich zu jeder Folge haben wir uns überlegt, wollen wir immer so ein paar praktische Tipps von unseren Gästen einholen für die Leute, die uns zuhören. Ich habe überlegt, was kann man vielleicht am besten von dir erfahren? Du kennst dich ja extrem gut mit dem Thema Trinkgeld aus. Du machst seit über 30 Jahren Gastronomie und ich finde, eine Frage, die man sich immer so ein bisschen stellt, wenn man jetzt in der Kneipe ist, also nicht im Restaurant, wie viel Trinkgeld ist da eigentlich fair? Was würdest du sagen?
Also was eine wirklich faire Sache ist, ist so um die 10%, sage ich mal. Das ist das, was jemand für einen normalen Service sozusagen verdient hätte in meinen Augen. Für einen wirklich guten Service dürfen es natürlich auch gerne 20% sein, keine Frage.
Sind da Leute, die in der Gastro arbeiten, immer noch so stark darauf angewiesen?
Ja. Also das kalkuliert quasi jeder, der in der Gastronomie arbeitet, mit ein. Sowohl auf der Arbeitnehmer- wie auch auf der Arbeitgeberseite. Das ist so.
Du machst ja jetzt schon seit 33 Jahren die Gastro in der Altstadt. Was glaubst du, wie lange wirst du dem noch erhalten bleiben?
Solange ich laufe. Also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist wirklich so. Und solange das möglich ist, werde ich das weitermachen.
Was fasziniert dich so sehr an der Arbeit?
Die Vielfalt. Und ich muss sagen, ich bin seit 22 Jahren selbstständig und die Herausforderungen sind so unterschiedlich, aber immer halt auf einem hohen Level, was du leisten musst und wie du dich selber mit deinem Betrieb neu erfinden musst und mit den Situationen, mit denen du konfrontiert wirst, wer von uns hätte schon Corona vorausgesehen, was daraus für Folgen entstehen können. Das ist eine Sache, das fordert auf der einen Seite, auf der anderen Seite befriedigt es auch, wenn du für bestimmte Probleme einfach Lösungen findest. Das macht Spaß.
Isa, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vor allem alles Gute für den Knoten natürlich, aber auch für die ganze Gastronomie in der Altstadt und in Düsseldorf.
Vielen lieben Dank.
Ja, das war Folge 2 von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged und wir sind sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch gefallen hat. Schreibt uns am besten eure Gedanken, Ideen und Anregungen gleich per Mail an hallo@wirtschaftspodcast-düsseldorf.de. Das ist übrigens auch unsere Webseite und dort findet ihr nochmal alle Infos zu unserem Projekt und den Menschen, die dahinter stehen. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast euren Freunden und Bekannten empfehlt und uns bei Apple eine Bewertung hinterlasst. Die nächste Folge kommt dann am Donnerstag, den 5. November. Dann begrüßt euch an dieser Stelle Andrea Greuner und spricht mit dem Fotokünstler, Gründer und Kreativdirektor der Foto-Pop-Up-Fair Wolfgang Sohn über seine Arbeit und den Start der Messe, die einen Tag später im Düsseldorfer Stilwerk eröffnet. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut und bleibt vor allem gesund. Euer Max.
Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.